Dieses eine Gericht. Der Podcast von Les Étoiles. Felix Zeifer spricht mit Spitzenköchen über das Gericht ihres Lebens.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Dieses eine Gericht, dem Podcast von Les Étoiles. Dem Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen ergründen, welches Gericht sie in ihrer Kochkarriere am meisten geprägt hat. Heute neben mir ein ganz besonderer Gast. Marcel, ich freue mich riesig, dass wir hier bei euch im wunderschönen Schloss Schauenstein sein dürfen. Und für alle, die dich nicht kennen, das werden nicht viele sein, aber für die stell dich gerne einmal vor.
Herzlich willkommen im Schloss Schauenstein. Ich bin der Marcel, Geschäftspartner und Mitinhaber da im Schloss Schauenstein. Gegründet das ganze Jahr 2003 von Andreas Caminada. Ich bin jetzt fast 12 Jahre im Unternehmen, auch als Küchenchef eben tätig. Zusammen mit Andreas machen wir die Gerichte vor Ort und ich kümmere mich ein bisschen ums Organisatorische da. Davor war ich im La Vie in Osnabrück, davor im Hotel Dollenberg im Schwarzwald und davor war ich selbstständig eine Zeit lang. Und die Ausbildung habe ich dann vorher gemacht bei meinen Eltern respektive ganz, ganz früher im Erbprinz in Ettling.
Okay, Erbprinz Ettling, auch eine bekannte Adresse für viele Leute in Deutschland.
Also ja, war mal Kaderschmiede auf jeden Fall. Ich weiß, ist immer noch so, kommen gute Leute daher, ist solide Ausbildung, also Top-Betrieb eigentlich. Auch nie stillgestanden, immer weiterentwickelt, also kann man machen.
Sehr nice. Ja, der Podcast heißt nicht umsonst Dieses eine Gericht. Wir steigen immer gerne direkt zu Beginn damit ein. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, fiel mir eigentlich gar nicht schwer, die Aufgabe. Es ging ja darum, ein bisschen zu zeigen oder ein bisschen was vorzustellen, was einen geprägt hat. Es werden jetzt viele, ich glaube, viele haben ja auch darüber geredet schon, wären wahrscheinlich viele Gerichte möglich gewesen. Ich habe von Dampfnudeln geredet und von so unserer badischen und schwäbischen Küche, Maultaschen, sichere Käsespätzle. Ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich es gerne festmachen an den guten alten Restaurantbesuchen mit den Eltern. Ich komme ja mehr aus der Provinz. Es gab da nicht viele Möglichkeiten außer Gasthaus, Kranz oder die Sonne. Wir hatten im nächsten Ort einen Griechen. Wir hatten im Ort noch eine Pizzeria. Aber der Grieche ist immer so ein Ding. Ich bin früher mit meinen Eltern jeweils in den Sommerferien immer an den gleichen Ort gefahren, immer nach Griechenland und immer nach Rhodos. Und das war so wie, keine Ahnung, das war einfach die schönste Zeit im ganzen Jahr, wenn du da von klein auf schon jedes Jahr dahin gehst und du kennst die Menschen und die Leute, die dort leben und kriegst ein bisschen was von der Kulinarik mit. Und dann waren so eben Restaurantbesuche immer so dieser kleine Kurzurlaub. Und von dem her habe ich da ein bisschen was adaptiert aus der griechischen Küche, die mich ja schon sehr geprägt hat, muss ich sagen.
Und was genau machen wir dann jetzt heute aus der griechischen Küche?
Ja, ich habe mir überlegt, Weinblätter sind so ein Thema. Weinblätter, Taramo Salata, wäre eigentlich sowas, also eine Roggencreme. Die Aromatik von Zitrone, von Dill, von ist eine leichte Gewürznote, eben das so ein bisschen Zimtige, ein bisschen Nelke, Lorbeer, was das ausmacht. Und das ist eben gar kein so weiter Weg von dort zu dem, was wir halt hier in der Umgebung finden. Wir sind hier gerade im Anschluss an einem sehr, sehr erfolgreichen Weinanbaugebiet, im Mainfeld eben Bündner Herrschaft. Von dem her haben wir ja nichts oder haben hier keine Probleme, irgendwie an die Lebensmittel zu kommen, die wir brauchen, eben für unser Weinblattprojekt. Genau, es gibt Weinblatt
ist
eine Roggencreme und wir haben einen schönen Walensee-Saibling dazu. Walensee-Forelle, Entschuldigung.
Okay, also so richtig, richtig schön traditionell griechisch, aber dann mit Schweizer Einfluss am Ende.
Nein, es ist nicht traditionell. Ja, doch, es sind so, ja, die Grundlage ist, würde ich sagen, ist griechisch, aber es ist nichts davon eben unmöglich hier zu kriegen. Also es ist so, es hat nur einfach keiner gemacht. Statt Weinblättern macht man hier in Graubünden halt Kapuns zum Beispiel. Das ist so des Weinblatts Graubündens. Das sind gefüllte Mangoldblätter mit einem Spätzleteig und Salziz drin. Also etwas Gefülltes gibt es hier auch. In Griechenland würde man Reis nehmen und Zitronen. Aber ja, wir machen jetzt was Schönes mit den Zutaten, die wir hier haben können.
Ja, dann nehmen wir uns gerne mal mit in die Küche. Was machen wir denn jetzt so nacheinander? Was sind die Schritte?
Ja, wir starten mal mit unseren Weinblättern. Wir haben das große Glück, dass wir nebst den vielen Früchten und Gemüsen im Garten halt auch sehr, sehr viel Wein auf dem Gelände haben. Also es hat direkt hier, der Nachbar ist ein großer Weinbauer. Also wir gehen dann auch recht früh im Jahr jeweils zu ihm und dürfen uns da an den Blättern bedienen. Er freut sich, weil er quasi so seinen Rückschnitt generiert, solange wir nicht zu viel abzupfen. Und wir freuen uns, weil wir die jungen Weinblätter haben, die wir brauchen. Und wir nehmen die halt das ganze Jahr. Also wir sind, haben die eigentlich immer irgendwo im Menü eingebaut. Im Herbst passen sie rein, im Frühjahr passen sie rein, wenn sie ganz jung sind. Also ein Top-Produkt, mit dem man sehr, sehr vielseitig arbeiten kann. Wir haben die Weinblätter, wir salzen die normalerweise ein, also wir ernten sie jung, wir salzen sie in einer 6%igen Salzlake ein, damit bleiben sie haltbar fürs komplette Jahr und so wie wir sie brauchen, nehmen wir sie peu à peu aus dem Kulinarikeller und kochen einen Fond dann mit eben den Gewürzen. Da habe ich ja vorhin gesagt, das wäre jetzt die Adaption nach Griechenland, wo man sagt, man macht einen Fond mit Zwiebeln, wir schwitzen die Zwiebeln an in Olivenöl. Dann geben wir Korinthen mit dazu. Wir haben Pinienkerne, die wir dazu machen. Lorbeer, Nelke, Zimt. Löschen das Ganze ab mit Weißwein und ein bisschen Olipra. Und dann lassen wir das schön runterköcheln. Und in dem Sud, den lassen wir über Nacht dann auskühlen. Erhitzen den nochmal und geben den dann heiß über die Weinblätter drüber. Und lassen die nochmal schön weich kochen, dass sie nicht so faserig sind. Ansonsten, ich habe es vorhin gesagt, hätten wir wahrscheinlich Zellulose im Mund, wenn wir da jetzt nicht weiterarbeiten damit. Genau, und dann sind die eigentlich parat zum Weiterverarbeiten. Der nächste Step nach dem Einkochen, jetzt in unserem Fall, was wir heute machen, wir haben ein Artischockenpüree gekocht, ein ganz klassisches Artischockenpüree. Damit streichen wir die Weinblätter ein, wir lassen das durchtrocknen. Also mit dem Püree geben wir es in den Trockenautomat. Danach, wenn sie gut durchgetrocknet sind, backen wir sie aus in einem Sonnenblumenöl. Wir würzen sie und machen dann in der Zwischenzeit schon mal unsere Roggencreme, die wiederum an Taramos Salata, ein Taramas im Griechischen angelehnt ist. Das ist eine Forellenroggencreme. Man kann das mit Kartoffeln machen. Wir haben da ein eingeweichtes Weißbrot dazu. Ansonsten eigentlich nur ein Schuss Fischsoße, Salz, Zitronensaft, Pfeffer und ziehen das dann, nachdem wir das gut durchgemixt haben, mal hoch wie eine Mayonnaise. Das ist unsere cremige Basis. Dann haben wir noch die Seeforelle. Die haben wir präpariert. Also wir haben die von der Haut genommen, haben sie eingesalzen und also gebeizt, wenn man so will. Dann schneiden wir dünne Tranchen davon und schlussendlich geht es nur darum, eben dann dieses das Gericht anzurichten.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt das auch selber oft im Menü. Das heißt, das ist was du einfach so gerne noch aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend so drin hast, dass du gesagt hast, lass uns schauen, dass wir immer so eine Version davon irgendwie so ein bisschen haben, wegen der Emotionen dann auch einfach?
Ja, erstmal, also es war dann wahrscheinlich schon irgendwo mal wieder in so einem, ich bin heute nicht mehr so oft dort, also ich bin selten in Griechenland, ich war in den letzten paar Jahren mal wieder da. Ich gehe auch bedeutend weniger zum Griechen, als noch das mit meinen Eltern damals der Fall war. Aber ja, so Sachen erinnern mich dann halt schon immer wieder. Und ich glaube, es geht so ein bisschen um die Emotionen und um das Erinnern, in solchen Gerichten.
Also du bist nicht mehr so oft in Griechenland wie früher? Aber das hat dich scheinbar immer noch, ne? Das hat dich sehr geprägt. Das
prägt einen ja
schon. Wir haben drüber gesprochen und du warst so, ja, gib mir 3 Minuten, dann kamst du, ja, ich weiß es ganz genau, wir machen das so. Also das muss ja schon ein Gericht gewesen sein, was dich trotzdem dann heute noch so sehr dran erinnert und jedes Mal wahrscheinlich, wenn du in Griechenland bist.
Ja, aber was, ich meine, das sind ja, darum geht's ja. Also ich glaube, was schafft Erinnerung, was prägt dich und was vermittelt irgendwas. Und da ist halt Kulinarik schon mal ein Riesending. Ich meine, was bleibt denn mehr in Erinnerung als eine gute Zeit mit gutem Essen und gutem Trinken? Daran erinnert man sich ja so gerne zurück. Und wenn ich solche Kindheitserinnerungen, ich will da ja gar kein großes Ding draus machen, aber logisch hat es mich das geprägt, weil das immer eine besondere Zeit war. Es war Ferien, es war keine Schule, kein Kindergarten, was auch immer. Man war mit den Eltern weit weg in einem mehr oder weniger exotischen Land, hat Dinge gegessen, die man so zu Hause nicht gegessen hat. Und meine Mama hat da schon immer früher angefangen. Wir hatten so ein kleines Haus in Bonndorf im Schwarzwald und sie haben dann so Buffets veranstaltet und haben dann eben so Sachen rausgegangen, die griechischen Buffets gemacht, noch und nöcher, also wirklich aufgetischt für, was weiß ich, hunderte von Menschen. Ich übertreibe ein bisschen, aber es waren immer viele Leute da. Es war
Tausende.
Nein, es war wirklich viel. Die haben voll übertrieben. Die haben immer so, alle Verwandtschaft war immer zu Gast und dann haben die aufgetischt. Und halt, was meine Mom schon immer gut gemacht hat, waren eben diese Weinblätter. Und diesen Flavor haben wir aus den Ferien mit nach Hause genommen und das war immer was Besonderes. Und ich glaube, eben wenn ich jetzt mit den Sachen arbeite, bin ich schon, wir haben ja den Fond gekocht und du hast ja gemerkt, diese Aromatik und du hast diese Gerüche, das kommt sofort hoch. Ja. Ob diese Minze, die Gewürze, alles was einen ja dann doch erinnert als Kind. Oder was man mitnimmt, wenn man als Steppke in der Küche ist, der Geruch von warmen, geschmolzenen Zwiebeln, dann mit Weißwein abgelöscht und dann diese ganzen Gewürze und diese ganze Aromatik ist einfach sensationell. Und war wie logisch, dass man das irgendwo, dass das hier mit reinbringen möchte, die Idee davon. Und logisch ist der Ansatz und die Umsetzung in unseren Gefilden eine andere, aber die Basis muss ja irgendwo herkommen.
Ja, du sagst schon unseren Gefilden. Ich meine, ihr habt hier nicht umsonst 3 Sterne. Es ist natürlich am Ende immer dann auch ein Anspruch da. Okay, wir wollen jetzt diese Erinnerung haben, aber wir müssen es halt irgendwie so interpretieren, dass wir es hier auch servieren können auf dem Level, auf dem wir es hier machen wollen. Und ganz oft ist ja das, wenn man so diese Gerichte nimmt, die einem so in Erinnerung sind, irgendwie von früher so Maultaschen, Spätzle, so die klassischen Dinge. Viele Köche sagen ja extra, wir gehen da nicht ran, wir interpretieren das nicht neu, weil du kannst es nicht besser machen als das Original.
Genau.
Und dann musst du immer diese schmale Linie finden zwischen, du bist noch nah am Original und dann willst du eigentlich lieber das Original so lassen, wie es ist. Und, okay, wir gehen so weit weg, dass es dann wieder ein eigenes Gericht für sich ist.
Ja.
Also das ist ja in Anführungsstrichen jetzt mit den gefüllten Weinblättern, versuchst du ja auch so ein bisschen diesen Spagat zu machen.
Ja, also ich kann ja niemandem meine Erinnerung aufzwingen.
Genau.
Also das, was ich mir da rein interpretiere, ist ja was total anderes. Also andere Menschen haben diese Erfahrung ja gar nicht gemacht. Ich kann im besten Fall, ich möchte ja auch keine Geschichte erzählen. Die beste Geschichte wäre, wenn ich jetzt den Ansatz nehme, dass ich sage, ja, vielleicht war jeder mal im Garten der Eltern oder im Schrebergarten vom Opa und hat eine Himbeere vom Strauch gepflückt. Und ich glaube, die Erinnerungen teilen viele. Da kriege ich viele mit. Mit den Weinblättern würde ich jetzt mal behaupten, ist ohnehin weit hergeholt, aber schon richtig. Wir haben ja da auch schon drüber geredet. Es gibt so Classics, die rührst du einfach nicht an. Das funktioniert nicht. Und das kannst du auch nicht du kannst Käsespätzle nicht besser machen, als Käsespätzle sind oder Maultaschen als so wie sie einfach sind.
Ja.
Weil das sind No-Brainer. Und so ist es halt, wir würden jetzt hier auch nicht hergehen und Kapuns versuchen, irgendwie auf einem 3-Sterne-Level zu machen. Sagt auch Andreas ganz klar, das geht einfach nicht. Es gibt so Dinge, die sind einfach so gut, wie sie sind und die rührst du nicht an. Jetzt Weinblätter, glaube ich, ist schon so ein Ding, ich will das ja nicht kopieren oder aufbrechen oder neu interpretieren. Das ist ja gar nicht der Ansatz. Es ist ja eher der Ansatz zu sagen, wir haben die Sachen in der Region und wir können damit arbeiten und was Schönes machen. Und logisch muss ich, wenn ich mir überlege, ein Gericht zu machen, ja schon mal eine Idee haben, wo ich hin möchte. Ansonsten entwickle ich mich ja ins Nichts oder in irgendwas. Und da ist es natürlich der Ansatz, dass ich sage, ja, ich habe ja mal irgendwo Weinblätter gegessen und das hat mich mega geflasht und jetzt machen wir ein Gericht mit Weinblättern damit. Das ist so, mehr ist das der Ansatz.
Ist das generell bei den meisten Gängen, die ihr jetzt, sage ich mal, aktuell auf der Karte habt, so, dass es aus einer Erinnerung raus so ein bisschen die Basis entstanden ist? Weil ich meine, ihr habt ja nicht umsonst hier noch den Garten, der ja auch einiges vorgibt. So ein bisschen von, okay, das sind gerade die Sachen, die ihr habt. Das heißt, die Verbindung ist ja wahrscheinlich immer dann das Nonplusultra, oder? Wenn es geht, dass der Garten gerade was bietet, wo du dann auch noch sagst, oh, da habe ich mal was Cooles gegessen, eine coole Erinnerung zu, lass mal irgendwie das mit dem kombinieren.
Ja, also der Garten ist immer, der Garten ist der Dreh- und Angelpunkt. Alles passiert um den Garten herum. Wenn Andreas und ich Ping-Pong spielen und dann an neuen Gerichten und an neuen Menüs arbeiten, dann beginnt es eigentlich immer im Garten. Und dann, wenn wir über die kalte Jahreszeit reden, dann halt im Kulinarikeller. Also wenn im Garten dann irgendwie alles abgeerntet ist und dann eingemacht wurde oder fermentiert oder in irgendeiner Art und Weise haltbar gemacht, dann nehmen wir das mit den Winter und arbeiten mit den Sachen dann. Das ist immer der First Step. Und alles andere sind dann auch wie Bausteine. Also es ist so, du fängst ja, wenn du ein neues Menü machst, ja eigentlich nie bei Null an. Also auf einem weißen Blatt Papier, sondern du hast ja deine Standards, deine Basisrezepte, die du dann anpasst, je nachdem, welche Idee oder welche Jahreszeit gerade ist, nimmst du die zum und passt sie an oder entwickelst sie weiter. Aber die Basis ist ja da. Es ist immer der rote Faden. Deswegen kann man ja von der Konsistenz auch sprechen. Es ist so dieses unser Baukasten, unser Lego-Baukasten, mit dem wir dann die ganzen Steinchen zusammensetzen.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, Ping-Pong mit Andreas. Also ihr spielt euch so ein bisschen die Ideen einfach hin und her, wenn ihr ein neues Menü entwickelt. Das heißt, das geschieht dann noch zusammen, auch wenn du jetzt inzwischen Küchenchef bist. Das heißt, die Entwicklung vom Menü läuft über beide Hände?
Ja. Also es ist eh so. Andreas ist ja immer da. Er ist auf dem Gelände immer. Und wenn immer es Fragen gibt, dann ist er auch da, um Antworten zu geben. Und ich habe immer noch Fragen, logischerweise. Also und aber das ist ein Zusammenspiel. Wir entwickeln das zusammen. Es ist dann meistens so, dass wir uns, oder im Idealfall so, dass wir uns auf einem neutralen Boden treffen, im Garten oder gerade irgendwo auf der Terrasse und dann, je nachdem, wie das Wetter ist, und dann einen Kaffee trinken und dann mal über die Bücher gehen und mal gucken, was hat zur Saison, was kommt als nächstes und dementsprechend dann so ein bisschen mit Ideen hin und her werfen und dann kristallisieren sich so einzelne Sachen raus. Ist so, das eine ist vielleicht gut, das andere ist, nicht so cool, aber und dann, wenn man ganz unsicher ist, geht man mit diesem, das ist wie ein Brainstorming, geht man mit den Sachen einmal in die Testküche nach hinten und probiert mal ein bisschen rum und vielleicht boxt sich das eine oder andere ja doch durch die Idee, die jetzt erstmal ein bisschen weird klang und findet dann aber an einem anderen Platz wieder sein Dasein. Also es entwickelt sich. Es ist wie alles im Schloss. Es ist sehr dynamisch. Und es ist nichts Hingesetztes, sondern es entwickelt sich alles so ein bisschen. Die Gäste kommen zu Andreas Caminada in Schloss Schauenstein. Und die Gäste haben eine gewisse Erwartungshaltung und haben den Anspruch, dass die Andreas sehen. Und deswegen ist er auch immer da. Also es ist so, es wäre jetzt, es ist nicht richtig, wenn man sagt, er ist nicht da. Dass er jetzt nicht jeden Tag 10 Stunden in der Küche steht und im Topf rührt, das versteht sich von selbst, weil er ist halt mittlerweile ein Unternehmer. Und es gibt ganz, ganz viele Projekte eben, aber wie gesagt, er ist noch immer die Basis und die Ansprechperson und der Patron am Schluss vom Tag, den es auch braucht, um das ganze Produkt dahin zu führen, wo es hin soll oder weiterzubringen.
Kurzer Werbeblock zwischendrin. Bei uns bei Les Étoiles geht es natürlich immer um richtig gutes Essen. Und was gehört bei richtig gutem Essen dazu? Genau, richtig guter Wein. Oft das Problem ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Weinauswahl ist nahezu unendlich und man will sich vielleicht nicht durch stundenlange Beratung oder endlose Listen in Online-Shops quälen. Und genau dafür gibt es Feinwein. Die Feinwein-Editionen sind Boxen von Spitzenweingütern aus ganz Europa. Mit 6 Flaschen kuratiert und perfekt auf die Saison abgestimmt. Aber es bleibt nicht nur bei der Flasche Wein. Bei jeder Box, bei jeder Flasche sind noch Videos vom Kellermeister dabei, Servierempfehlungen, Hintergrundinfos. So kann man etwas erleben. Das Ganze kommt außerdem in dieser super edlen schwarzen Geschenkverpackung und macht wirklich was her. Und jetzt sage ich, schaut einfach noch auf der Webseite vorbei. Mit dem Code PODCAST20 könnt ihr 20% auf die aktuelle Edition sparen. Probiert die Sommeredition aus. Uns hat sie gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Damit ist die Werbung vorbei. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Klar steht er jetzt inzwischen nicht mehr so viel in der Küche. Er ist eigentlich hauptsächlich dafür da, um mit dir zusammen die Menüs zu entwickeln. Mhm. Und klar ist er immer mal wieder abends da, wenn es irgendwie mal eine Neuerung gibt oder sowas und probier doch mal was. Ja, ja. Aber an sich ist er nicht mehr wirklich in der Küche. Dafür hat er ja auch sozusagen dich als Küchenchef. So.
Genau. Und Mitinhaber und Küchenchef. Das, ja, ja, noch so. Das ist halt eben noch so das Ding. Es haben ja große Köche, viele Köche international, ja, irgendwo ein Küchenchef. Mhm. Ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich auch noch Mitinhaber sein darf. Also das ist dann schon, ändert nochmal 2, 3 Sachen einfach auch im Umgang und mit natürlich auch in der Herausforderung und der Anforderung.
Klar, und ja auch im Vertrauenslevel. Also ich meine, ist ja was anderes, wenn ich jetzt einen Küchenchef anstelle, den stelle ich in die Küche und sage, du kochst jetzt bitte das XY.
Genau, dann ist es dein Job.
Und dann ist das dein Job.
Genau.
Tuck, und wenn du das nicht machst, dann ciao.
Genau.
So, und dann ist ja doch nochmal was anderes, wenn du sagst, okay, wir machen das zusammen.
Genau.
Ja, und zwar den einen Teil überlasse ich ein bisschen mehr dir, den anderen Teil übernehme ich ein bisschen, aber bei beidem sind wir eigentlich als partnerschaftliches Unternehmen unterwegs. Und das funktioniert ja auch schon jetzt sehr lange hier. Also ich meine, wann bist du als Miteigentümer mit eingestiegen?
Es sind 3 oder 4 Jahre.
Ja. Ja. Und Küchenchef davor ja auch schon nochmal.
Ich war ja während der Wintermonate 2016 bis 2020 war ich ja jeweils im Palas in St. Moritz oben. Da hatten wir noch so eine Enif-Dependance, also ein Enif-Restaurant. Und war ich als Küchenchef jeweils da und dann halt im Sommer hier unten. Und dann aber wirklich als Küchenchef eingestiegen bin ich 2020. Und also, ja, ich war davor Küchenchef in St. Moritz und im Sommer war ich hier. Das war dann mehr so, es gab ja keinen Küchenchef. Diese Position gab es eigentlich dann erst mit meinem Zurückkommen. Es war vorher halt so, war Andreas der Küchenchef und der andere, der Organisation ein bisschen gemacht hat, im Hintergrund war halt der Sous-Chef dann.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass sich damals auch dann nochmal hier einiges geändert hat, als so diese Hierarchie sich dann so ein bisschen nochmal verändert hat?
Ja, also wir machen immer Veränderungen durch. Es ist so, also seit ich hier bin, ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Es ist tatsächlich so.
Also Schloss steht noch.
Na, es steht noch. Nein, aber... Also jetzt, ich muss sagen, seit 2015 und wahrscheinlich davor auch, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, ist halt mega viel passiert. Also das ist ja, wir haben ja gestern ein bisschen über Philosophie geredet und über, was ist denn das Produkt Schloss Scharnstein? Und da gehört halt, da gehören die Menschen und der Ort dazu. Und natürlich hast du immer eine Fluktuation, gerade an so einem Ort, aber es ist schon eben, du hast auch diese langjährigen Mitarbeiter, die schon ewig da sind, die man kennt. Und dann entwickelt sich der Ort auch weiter. Es ist ja kein, ich gehe jetzt nicht hier einfach Mittagessen, 3 Sterne, sondern ich komme an einen besonderen Ort. Und ich glaube, das ist so und das entwickelt sich auch immer weiter, genau wie das Schloss eigentlich immer mehr, gut, es kommen immer mehr Räume dazu. Irgendwann sind die Räume, hast du gar nicht mehr Räume, dann fängt man wieder von vorne an und macht wieder was Neues. Und so geht's aber auch, so ist es auf dem ganzen Gelände. Also ich war hier, gab's nur das Schloss. Respektive die Gäste damals sind noch in der Remisa frühstücken gegangen. Das ist heute unser Wegerestaurant, es ist Orts. Mhm. Das war früher Frühstücksbereich, respektive am Wochenende war das eine Tabulata, also eine große Tafel, wo wir dann so eben Bündner Gerichte serviert haben. Das fiel weg, weil die Casa ja dann dazu kam. Das waren zwei Ställe ursprünglich. Jetzt ist es unser Gasthaus, wo wir Bündner Gerichte servieren, nochmal 11 Gästezimmer haben. Und da kam der Kulinarikeller und mit dem Kulinarikeller kam die Frage, ja, wie füllen wir denn den Kulinarikeller? Also wir können ja jetzt nicht das Domleschgeler kaufen. Also wir arbeiten ja viel mit lokalen Produzenten und und auch immer noch. Aber dann kam diese Gartenidee und dann ging's los mit dem Garten. Das war vorher, ich sage jetzt nicht stiefmütterlich behandelt, aber das waren halt die Köche, die da in charge waren. Und das war schon schwierig manchmal, da alle zu motivieren, in den Garten gehen, Unkraut jäten, 2-3 Mal die Woche, dann
neue Sachen sehen.
Ja, neue Sachen sehen und dann hast du das Know-how nicht, dann machst du es, dann dann geht's dir in den Ferien zugrunde und dann fängst du wieder von vorne an. Das war einfach nicht zufriedenstellend. Also bis dann jetzt halt Gärtner den Garten übernommen haben, die Kirche immer noch runtergehen, 2-mal am Tag und die Sachen ernten, die sie brauchen für den Service jeweils. Aber einfach diesen Mehraufwand nicht mehr tragen. Und dann eben kommen so Sachen wie Stempelzeiten dazu, die ja wieder einiges ändern in der Organisation und im Organisieren generell. Ich weiß nicht, ob Andreas das gesagt hat, aber das, als ich hier angefangen habe, war das ein Restaurant mit der Möglichkeit, hier zu übernachten. Und mittlerweile haben wir beim Schloss 9 Zimmer. Jetzt habe ich Blödsinn gesagt. 9 Zimmer im Schloss. Dann haben wir noch 3 Zimmer im Meierhaus und dann eben noch die Zimmer in der Casa. Also es ist halt viel passiert und es ist ja neu. Es gibt ja noch ein paar Projekte, die wir machen können. Also kommt noch was.
Okay.
Ja, ganz gar nichts vorweg.
Ja, kannst du gerne mal die dann für unsere Zuhörer, je nachdem. Das heißt, es ist, du hast jetzt gesagt, es ist kein Stein auf dem nächsten geblieben, ihr seid durchgehend am Wandeln. Hast du das Gefühl, dass es irgendwann mal so einen Punkt gab, wo ihr gemerkt habt, oh, wir müssen gerade mal ein bisschen wieder, wir bewegen uns schneller, als wir hinterherkommen? Oder war das immer ein sehr angenehm stetiger Prozess?
Nee, es gibt immer eben diese Momente. Und das sind eben die Herausforderungen, die entstehen dann durch das. Also wenn wir sagen, wir bauen jetzt um und wir machen jetzt die Aperos nicht mehr unten in der Küche, sondern wir gehen jetzt da oben in den Raum, um für den Gast nochmal ein cooleres Erlebnis zu machen, dann bringt es logischerweise Unruhe in ein Konzept, was ja immer gut funktioniert hat. Aber ja, es ist wie, du kannst auch in 20 Jahren noch die Sachen von unten machen und dann interessiert es auch keinen und du selber bist halt eingeschlafen. Also es fordert, es hält frisch, sagen wir es mal so. Mhm. Es sind immer Herausforderungen. Es klappt auch nicht immer alles auf Anhieb. Logischerweise müssen wir auch mal einen Schritt zurückgehen. Aber es im Grunde, also es ist keiner da und es ist auch keiner auf dem Gelände. Es ist auch nicht der Anspruch von irgendjemandem hier, dass wir uns auf der Stelle bewegen, sondern eigentlich gehen immer alle mit und man merkt, hey, ja, vielleicht müssen wir da nochmal, vielleicht haben wir zu viel gewollt, aber dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und arbeiten uns da langsam hin. Das geht dann normalerweise schon, aber dass man jetzt von Anfang an sagt, ja, nee, geht nicht und machen wir nicht und kriegen wir nicht hin, freuen sich ja immer alle darauf, wenn sich ein bisschen was verändert und aufbricht.
Irgendwo an einer anderen Stelle, wo du das Gefühl hattest, das waren jetzt mal so Herausforderungen, die ihr hier spezifisch auch einfach mit der Location vielleicht habt, weil das Schloss alt ist oder also wo du so dachtest, oh, das war jetzt ein ganz schön schwerer Stein, den wir da einmal gerade bewegt haben.
Nee, also du weißt ja, dass das Schloss alt ist und ja.
Also für alle, die es nicht wissen.
Ja, nein, also
Schloss
ich meine.
Ist irgendwann 1300 irgendwas ursprünglich gebaut und dann 1800 oder
genau,
sowas, so gebaut, wie es heute jetzt.
Genau.
Dann jetzt, also.
Nee, also es ist so, es ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wächst ja. Und es ist ja nicht so, es hat ja zum Beispiel keiner unten eine Küche hingestellt für irgendwie 1 Million mit den top, übelst krassen Geräten. und gesagt, jetzt kochen wir mal 3 Sterne, sondern Andreas hat ja mal angefangen mit dem, was da ist, und dann kam halt peu à peu mal was dazu. Ich habe gestern noch gesagt, so groß ist die Küche nicht.
Auch du, das finde ich gelogen. Ich habe schon in deutlich kleineren Küchen.
Ja, stand doch schon. Aber es ist, also wenn ich jetzt,
es ist windlich,
es ist, genau, Stufen, es ist dieses, also, genau, es ist windlig, du hast tiefe Decken.
Gewölbe, so.
Ja, und das rührt halt daher, dass das halt auch entstanden ist. Also ganz früher, da wo jetzt die Testküche ist, da waren Büros. Und da, wo jetzt der Gardemanger ist und da, die Patisserie, da waren Kühlhäuser. Und oben war es wirklich halt dieses Ding, wo dann eigentlich da, wo jetzt die warme Küche ist, sind im Grunde ist Patisserie gewesen, Gardemanger ist alles da oben gewesen. Also es war schon kuschelig.
Ja, das war eine kleine
Küche. Und ja, genau. Und das ist ja auch so eine Entwicklung. Und dann freut man sich über jeden Meter. Aber jetzt ist Andreas in seiner Investition ja jetzt auch nicht der, der sagt, ich hau mir jetzt da ein Ferrari von einem Ofen in der Küche, sondern dann kostet halt der Stuhl ein paar Mark mehr. Und der Gast hat eine tolle Experience. Also wir bewegen uns da schon immer so am was ist eine sinnvolle Investition und wie viel Mehrwert bringt es dem Gast und dem Unternehmen und dem Produkt. Und da ist Küche immer so ein bisschen. Machen wir dann mal irgendwann.
Der Ofen läuft noch, oder? Ja, wenn man einmal gegenklopft, geht er noch an. Okay, cool, dann können wir den ja noch lassen.
Das ist wie so ein alter Fernseher. Die Sachen funktionieren ja alle. Ja.
Never change a running system.
Ist so.
Aber ich meine, man merkt es ja auch draußen. Die Designverliebtheit ist hier auf jeden Fall schon sehr groß. Ne? Also ist alles mit Designerstücken, jetzt ja mit diesem interessanten skandinavischen, minimalistischen Stil, der ja so sehr schön diesen Bruch auch macht, in diesem alten Schloss. Also wir sitzen hier übrigens gerade auch in sozusagen anliegend an den Gemäldesaal, ja. In einem, man könnte meinen, auch Gemäldesaal ist einfach ein kleineres.
Ach, anders nochmal, ein bisschen moderner. Ja.
Genau, nochmal ein Ticken moderner, wie so ein kleines Separé nochmal. Und selbst hier, ne, schöne Sessel, schöne Tische, Gemälde an den Wänden, hinter den Kameras hier, schöne Bücherregale mit tollen Büchern von bekannten Designern, Roger Federer, und so weiter. Also überall so dieser Designgedanke zieht sich ja einfach schon sehr stark überall durch.
Ja, ist Andreas, hat da mal angefangen, hat auch ein Interesse daran, logischerweise an Design, Architektur und bringt da überall noch mal so ein bisschen was rein. Also jetzt den Umbau neu gemacht, das hat ja Space Kopenhagen. Ist aber auch cool, dass man die hierher bringt und dass die sich das anschauen, das Schloss, und dann sich ihre Gedanken machen. Also es gab ja mehrere Richtungen, wo man hätte landen können, was Andreas halt klar gesagt hat, ist nicht, es soll jetzt hier nicht Landhausstil sein, wäre ja auch noch irgendwo offen, aber es ist so ein bisschen, es ist nicht der richtige Ort dafür.
Ja.
Und da ist es auch schön, indem du das jetzt nicht so versteifst. Also es könnten jetzt auch überall Kronleuchter hängen und du hast ja sowieso schon den Stuck an der Decke. Und
so wie der.
Ja gut, der.
Einer
ist da. Ne? Und das ist noch nicht mal ein schöner. Also der ist halt.
Das ist doch ein Original. Also ja. Ein Original. Der ist schon
hektisch. Ja, nein, aber ich meine diese Kristalldinger, oder?
Ja, ja, ja.
Und da hat es auch schon 2, 3, da haben wir einen in der Küche sogar. Mhm. Aber die machen das oder schwere Vorhänge und dann hast du halt dieses Schlossige und die Gäste wahrscheinlich auch ein bisschen das, was die Menschen erwarten, wenn sie Schloss hören. So, wir gehen in ein Schlossrestaurant und das ist sicherlich so, mega steif und schwere Decken und schwere Vorhänge, Tischdecke, alles so nobel mit Silberbesteck und so Tin Tafeln, keine Ahnung, was man sich dann vorstellt. Und ich glaube,
so ein Kerzenständer, so einen großen, weißt du, so ein
8-armiger,
10-armiger auf den Tisch
und gesteckt. Und könnte es ja auch
sein. Und das Sachs noch so
also
runtertropft.
Und würde es wahrscheinlich keiner vermissen, wenn es da wäre. Aber ich glaube, dass dieses Lockere und Offene und Fröhliche und ein bisschen Reduzierte, Minimalistische nimmt so ein bisschen die Schwellenangst, dass die Gäste, die herkommen, fühlen sich eigentlich wohl. Also, außer du vermisst Tischdecken, dann...
Stimmt, die habt ihr inzwischen verbannt.
Dafür hast du halt mega tolle Materialien. Also Es ist da ein mega schöner, weicher Beton, ist ein tolles Material. Wir haben edle Holze aus der Region. Wenn wir einmal durchs Haus gehen, Andera Granit, Marmor und Steinplatten, aber alles eben in so einem eher lockeren, luftigen Verhältnis zu allem anderen, dass es halt nicht zu schwer wird.
Ist das auch was, was dann, ich sag mal, mit dem ganzen Wandel hier, auch wie das Design sich im Schloss geändert hat, dass parallel auch so ein bisschen ein Designgedanke-Wandel auf dem Teller stattgefunden hat? Oder waren die Teller sozusagen schon da und das Design im Schloss ist eher nach?
Nee, die Teller kamen ja auch noch dazu. Es macht ja Cornelia Hofstetter, macht ja die Teller exklusiv für uns. Jetzt nur die Teller, die passen natürlich auch zum Rest. Aber logisch hat auch da in der Küche ein Wandel stattgefunden. Also bis 2016 gab es hier Steinwood und Foie Gras und Kaviar, Thunfisch, Makrele, you name it, also alles an Produkten. Und dann hat Andreas irgendwann einmal beschlossen, dass er da ein bisschen mehr regional werden möchte, ein bisschen nachhaltiger werden möchte. Und dann haben wir gesagt, wir verzichten jetzt auf solche Produkte wie Kaviar, Tuna und so weiter, sondern schauen wir uns um, was haben wir denn in der Region, mit was kann man arbeiten? Und ich muss sagen, so im Nachhinein, also jetzt mit Linie 11, 12 Jahre fast dazwischen, zwischen der Entscheidung und der Umsetzung, und jetzt kann man so ein bisschen resümieren, dass das natürlich einen auch weitergebracht hat. Also einmal auf dem Teller, der total anders aufgebaut ist, als das vorher war, aber auch am Kochstil und an der Herausforderung. Also ich meine, man macht sich schon anders Gedanken über ein Menü oder über ein Gericht, wenn man sich ein bisschen reduziert und sich ein bisschen Schranken stellt, als wenn man sagt, hey, mir liegt die Welt zu Füßen, ich bediene mich jetzt an allem, was ich haben kann.
Langoustine mit Foie Gras drauf und dann noch Kaviar.
Ja, genau. Das ist ja geil per se. Also
ja,
das ist ja,
definitiv.
Ist ja mega lecker. Das ist
aber
no
das Gegenteil von Quiet Luxury. Das ist eher so Screaming Luxury.
Genau. Aber es bringt dich weiter. Als Koch muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein, ich habe am Anfang gesagt, schwierig, ich komme ja
auch.
Du
kamst aus dem La Vie, da war genau das Gegenteil.
Ja, da war auch also alles nur vom Besten jeden Tag, das Teuerste, frisch immer. Also ist es ja jetzt auch frisch und alles cool, aber halt einfach anders, andere Produkte. Und das ist schon so, wenn du dich da ein bisschen reduzierst, dann öffnen sich wieder ganz andere Türen. Du denkst einfach so ein bisschen, ich sage jetzt blöd, out of the box.
Ja,
also du musst dir andere Überlegungen machen, wie du zu einem Ergebnis kommst, mit dem du zufrieden bist, wo du sagst, ey, da stehe ich dahinter, das finde ich geil, das mögen die Gäste gerne und da bin ich sicher, da haben die Spaß dran. Und das ist auch so, das ist so wirklich, das ist eine Herausforderung zum einen, aber es bringt einen unglaublich weiter, weil es deinen Horizont öffnet, weil du einfach nicht hier stumpf, ich habe mal irgendwann gesehen, dass Steinbutt cool ist und
sehen mache ich jedes Jahr drei.
Und ja, das ist geil. Ich finde das auch cool, wenn ich in Frankreich bin, in der Bretagne und ich habe so eine Seezunge Meunier auf dem Teller, hey, dann geht mir das Herz auf. Das ist einfach geil. Aber jetzt brauche ich die Story nicht von der Seezunge nach Fürstenau bringen, ins Herz der Bündner Berge. Also das, ja.
Ja, hast du auch das Gefühl gehabt, dass durch die Reduktion, also ich sage jetzt mal, das ist ja ähnlich auch, wenn jetzt ein Restaurant sich vornimmt, wir kochen rein vegetarisch, hast du auch eine Reduktion, dass ihr in den Aromen präziser geworden seid? Weil das ist ja schon, also gerade bei vegetarisch ist ja enorm, dass du durch den Wegfall von, ich sage jetzt mal, relativ vielen Geschmacksträgern, die halt einfach durch Fleisch passieren, die anderen Aromen etwas pushen musst und länger dran arbeiten musst, bis du das Aroma genauso hast, wie du es haben willst. Also hast du das Gefühl gehabt, als ihr zum Beispiel Kaviar rausgenommen habt und dann hast du aber gesagt, okay, ich will jetzt aber diesen mehrigen, salzigen Geschmack schon haben, aber ich will es ohne Kaviar schaffen, dass du dann in was anderem noch mal länger und noch mal genauer und präziser arbeiten musstest, um diesen Geschmack zu erreichen?
Die vermisst ja keiner Kaviar. Nein, das ist ja.
Nee, stimmt, ich habe es gestern Abend nicht vermisst. Mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass es keinen gab.
Ja, aber jetzt, guck mal, so. Gehst du jetzt hin? Wir haben jetzt ja vorhin über Erinnerungen gesprochen. Und ich sage jetzt nicht, dass es nicht geil ist, aber gehst du hin und sagst, oh, heute hätte ich Bock auf Austern in Beurre Blanc mit Kaviar. Das macht doch keiner. Also das, wenn es das gibt und das gut gemacht ist, dann ist das sensationell, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist cool, aber wer geht denn hin und sagt, boah, heute hätte ich jetzt mal Bock auf eine Portion Austern mit Beurre Blanc und Kaviar, das macht doch keiner. Also da glaube ich, wir haben gar nicht versucht, dann eine Alternative für irgendwas zu finden, sondern einfach, es geht ja gar nicht darum, das stimmt schon, dass man sich ein bisschen Gedanken machen muss, wie ich mein Gemüse inszeniere. Aber am besten, habe ich vorhin mit der Erdbeere erwähnt, wenn das Ding aus dem Garten auf dem Teller landet und es hat noch diese Sonnenwärme und hat nie einen Kühlschrank gesehen, dann ist es ja der pure Luxus. Also da brauche ich auch kein Kaviar drauf machen, sondern dann ist meine Himbeere der Luxus. Ja. Und wenn ich darüber rede, ich habe hier einen tollen Fisch vom Wallensee, keine 30 Minuten von hier, dann brauche ich auch kein Steinbutt verwenden, weil das ist ein Top-Produkt. Und hinter dem Produkt kann ich stehen und ich brauche jetzt auch kein fischiges Aroma da irgendwie versuchen zu implizieren, sondern ich setze das Produkt in Szene und das spricht für sich, wenn es gut ist und wenn ich weiß, wo es herkommt, dann stehe ich da dahinter an. Dann brauchst du auch nicht viel machen damit.
Das heißt, anstatt dann zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwas, das wollen wir aber irgendwie rausreduzieren, sagst du eher, wir gucken erstmal, was damit geht. Und wenn du dann was hast, wo du sagst, okay, da will ich jetzt spezifisch ein Produkt einsetzen, zum Beispiel jetzt den Hamachi als Beispiel.
Ja.
Und du sagst, das wäre jetzt genau der richtige Fisch für die Kombination, die wir uns hier gerade vorstellen.
Ja.
Dann seid ihr jetzt aber auch nicht so eingeschränkt, dass ihr sagt, nee, Hamachi nehmen wir nicht, weil den gibt's hier nicht, sondern dann gibt's eben auch den Hamachi dazu.
Ja, also wir benutzen Hamachi immer wieder mal in den Cypris-Gerichten zum Beispiel oder mal in einem Amisbusch, jetzt, ich sage es auch, reduziert und wirklich dezent, weil natürlich, wir reden ja von einem, haben wir vorhin auch schon mal angehauen, vom Schloss, was ja seit 2003 so mehr oder weniger existiert, wie es ist. Und in der Zeit hat sich die Küche weiterentwickelt und hat sich auch eine Handschrift entwickelt, wenn du so willst. Und da hat's halt Favorites dabei, die immer gut ankommen. Das, dazu gehört eine Langustine, dazu gehört die ein oder andere Creme, da gehört Hamachi dazu. Von dem her wäre es ja schade zu sagen, hey, wir verzichten da jetzt komplett drauf. Wir haben ja Gott sei Dank viele Stammgäste, die freuen sich, die kommen ja deswegen her, weil sie 2012 oder 2009 den Hamachi gegessen haben und den halt so cool fanden. Und das wäre jetzt auch sehr harsch, wenn wir sagen, hey, komm, wir machen jetzt da gar nichts mehr damit. Also ich finde, das sind Gerichte, die haben ihre Berechtigung. Und Andreas sieht es eben genauso. Also das ganze Schloss hat sich entwickelt und jetzt zu sagen, hey, wir brechen jetzt mit allem und wir verzichten jetzt auf die letzten 10 Jahre und gucken nur noch vorwärts, dann bricht viel Tradition, Erinnerung weg und vieles, was ja das Haus zu dem gemacht hat, was es ist. Und also ja, aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, ich muss jetzt den Hamachi ersetzen mit irgendwas und arbeite jetzt dran, dass ich irgendein Produkt habe, einen Zander, der am Ende so schmeckt wie Hamachi. Also es wäre, nee, dann...
Ein Hamachi oder eben ein Zandergang.
Genau.
Aber nicht dann, sozusagen
ja, genau.
Ja. Hamachi mit Zander.
Ja, und ja.
Okay. Du hast jetzt gerade schon von Handschrift gesprochen. Ich meine, wir haben gestern Abends Menü ja auch gegessen. Es war grandios. Mich hat tatsächlich überrascht, dass ihr noch eine relativ große à la carte Karte auch anbietet. Mhm. Zusätzlich zum Menü ist ja heute auch nicht mehr so üblich. Also gerade je höher man mit den Sternen geht, desto häufiger ist es im Normalfall eigentlich eingesetztes Menü. Und vielleicht noch ein, zwei Upgrade-Möglichkeiten, aber ein à la carte wird ja doch relativ selten. Jetzt habt ihr viele Stammgäste, aber ich habe gehört, die nehmen gar nicht so oft die à la carte. Die nehmen wahnsinnig oft eigentlich das Menü. Und wenn die das Menü schon gegessen haben, dann macht ihr sogar einfach ein anderes Menü.
Genau, wenn sie... Ja, wir haben schon den Anspruch, dass das Schloss kein One-in-a-Lifetime-Experience ist, sondern dass man ein Restaurant ist. Und nichts anderes ist. Es ist ein schöner Ort, wo ich Zeit verbringen will, wo ich Erinnerungen kreiere, wo ich eine gute Zeit haben kann. Und ich oder wir haben das Gefühl, dass da so viel Dynamik wie möglich halt dem Gast auch überlassen sein soll. Möchte ich à la carte essen, komme ich einmal im Monat, einmal im Jahr. Aber dass er die Möglichkeit hat, zurückzukommen und nicht, ah ja, das war jetzt so ein krasses Menü, aber das, ja, jetzt, das ist ja in einem halben Jahr immer noch auf der Karte, brauche ich da auch nicht mehr hingehen oder keine Ahnung, ich war jetzt zweimal da und es war jetzt beides mal das Gleiche. Nee, wenn, machen das eigentlich so und so.
Jährigen gehen wir dann nochmal als
Menü. Genau. Ja, nee, wir machen dann schon eigentlich das komplette Menü neu. Also wenn wir jetzt Gäste, die kommen einmal die Woche. Also das ist, die sind dann so eine Periode, die sind ganz viel in Portugal und dann sind sie wieder hier für ein paar Monate und dann sind sie eigentlich immer Sonntagmittag da. Und dann, die brauchen jetzt eine Ältere, jetzt muss man auch sagen, brauchen jetzt auch nicht mehr den kompletten Ding, also mit allen Apero und so, aber also mittlerweile kennen wir uns gut. Vor einem Jahr haben wir das noch gemacht. Da haben wir dann jedes Mal, also jeden Sonntag, haben wir komplett einmal von vorne bis hinten ein komplett neues Menü gemacht.
Und inklusive Aperos?
Inklusive Apero.
Boah.
Ja, ja, da ist gar keine Wiederholung drin.
Und ich meine, eure Aperos, nur mal kurz für alle, die das noch nicht gegessen haben, das waren gestern Abend 7 Snacks.
Genau.
4
Amüs.
Dann nochmal 4 Amüs und dann geht's mit dem Fünfgang los und dann kommen noch die Frierendies. Also.
Ja. Gut, jetzt sind die zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur von dem Pärchen rede, mega easy. Also die sind auch happy mit einem Stück Fisch und einer Soße und einem Schäumchen oder sowas dazu. Ja. Da sind die auch cool, aber nee, wir haben Gäste, die kommen einmal im Monat und eben, wir sind mega happy und das ist auch mega wichtig für uns, dass wir die Stammgäste und freuen uns ja auch. Also
ja, schon gestern, also, ja, Bombe.
Nee, es ist super. Also, es ist dann, ja, es ist ein bisschen Quetzli und dann ist wieder was passiert.
So wie vorhin, die aus Stuttgart da sind.
Ja, genau.
Während wir oben gekocht haben, haben sie dir noch die
Marmelade
vorbei.
Ja, da gibt es immer Orangenmarmelade. Das ist so mega lieb. Ich freue mich darüber. Das ist cool. Und so kennt man die Leute und so kann man sie, sie sagen ja dann auch, hey, oh, Fisch finde ich so gut und so vielleicht. Und dann macht man halt mal Fisch. Und dann kommt auch mal wieder Seezunge, ist dann auch mal wieder Gast im Schloss. Mhm. Und da freut man, geht mir ja aufs Herz auf, wenn ich dann mal wieder mit so einem tollen, mit einer tollen Seezunge arbeiten kann. Das ist schon schön.
Naja, klar. Aber ich meine, das ist ja auch, ihr seid unfassbar nahbar. Nicht jetzt wie manch andere Drei-Sterner, wo der Küchenchef irgendwie einmal so durchkommt und dann sagt er einmal Hallo und dann ist der wieder weg. Oder im Zweifel kommt er gar nicht raus und ist in der Küche.
Ich war gar nicht so oft Drei-Sterne essen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wo es woanders ist. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn wir vom à la carte reden, glaube ich, ist in der Schweiz schon so, also 3 von 4 Restaurants haben eine à la carte Karte.
Okay.
Meine ich.
Also ich war bei einem außer euch,
ja.
Er nicht.
Und dann sind es die anderen 3. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Aber
ja, nein, aber ist doch auch cool. Manchmal will ich auch gar nicht.
Aber die waren natürlich auch so. Die haben auch gesagt, klar, wenn jetzt ein Gast und die haben auch ein großes Hotel dran, also es war das Wenn, die haben natürlich auch ein großes Hotel dran und die sagen auch, wenn da Hotelgäste sind, die sind da eine Woche und die kommen dann zweimal,
ja,
dann kriegen die logischerweise ein komplett anderes Menü, wenn sie das zweite Mal kommen.
Ja.
So. Aber ich finde, das ist ja schon auch, wo gibt's sowas noch? Eigentlich musst du schon fast in ein Zweier oder Dreier gehen, welches Restaurant das festes Menü hat, setzt sich hin und sagt, hey, da kommen Gäste, die kommen jetzt einmal nochmal, zufällig innerhalb einer Woche. Und wir machen jetzt für die ein anderes Menü.
Ja, also das und im Hotel musst sowieso gucken, glaube ich. Aber du kochst ja nicht für dein Ego, sondern für die Gäste, die ja dann am Ende vom Tag ja auch dein Gehalt bezahlen und ja, möglich machen, dass du das überhaupt machen kannst. Also also will ich ein erfolgreiches Restaurant führen, dann muss ich ein bisschen machen, was der Gast natürlich, also sie wünschen, wir spielen, oder? Dann mache ich, was der Gast gerne hätte und dann habe ich da ja auch Freude dran. Also ist ja nicht so, ist ja cool, mal was an, ein bisschen noch was anderes machen auch so. Macht ja auch Spaß. Ist ja nicht nur eine Herausforderung. Es generiert ja auch Gäste und es generiert ja auch Stammkundschaft irgendwo, oder? Wenn du sagst, du bist zugänglich, du bist nahbar, du bist Gastgeber. Was, und wir sind ja nichts anderes als Gastgeber. Also, und durchgegamed haben das Spiel ja sowieso die Griechen. Wenn wir wieder beim Thema sind, wenn du dann in die Taverne gehst und dann kommt der Chef raus in seinem, ich mache jetzt mal mega stereotypenmäßig, im Unterhemd mit dem Handabdrücken noch drauf und dann Ella, und dann ist er da und trinkt mit dir ein Uso oder hat eine gute Zeit, dann ist es ja, Alter, du gehst ja nicht wegen dem Gyros Tzatziki, sondern du gehst hin, weil du halt mit dem Wirt eine gute Zeit hast. Und ich glaube, das ist so einfach und das wird viel wenig verstanden, dass es ja eigentlich darum geht, dass man einfach eine gute Zeit miteinander hat und dass wir sind ja nicht nur Köche oder nur Service-Mitarbeiter oder wir an der Rezeption, nee, das ist, wir sind alle, wie wir auf dem Gelände sind, Gastgeber und darum geht's am Ende vom Tag. Die Erwartung der Gäste im besten Falle nicht zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Und da ist, finde ich, Nahbarkeit und Gastgeberkultur halt ein wichtiger Part.
Total. Es ist auch, also ich finde, das ist eh das, wo sich ganz oft entscheidet, ob ein Kunde wiederkommt oder nicht. Ob es ein Once in a Lifetime und das Essen war lecker. Hm. Oder ist es ein, das Essen war lecker und es ist so herzlich und so lieb. Ob, wo wollen wir denn mal wieder hingehen? Ah, lass uns mal wieder da hingehen. Es war so schön. Der Abend war so schön.
Genau. Es ist ja aber auch herzlich und lieb. Es ist ja auch keiner. Ich muss es ja wollen und können. Ich kann ja nicht. Es geht hier darum. Es geht nicht darum, dass wir Schauspielern oder dass wir irgendwas vorgaukeln oder vormachen, sondern es ist schon wichtig, dass du es halt fühlst und weißt, wo du bist und was du hier machst und dass du ein bisschen stolz drauf bist, dass du das hier machst, dass du hier bist, dass du das machen kannst und das, ich glaube, das springt über, der Funke springt über.
Kann ich auch bestätigen als derjenige, der es auf der anderen Seite hier genießen durfte. Mhm. Ein unfassbar sympathisches Serviceteam, alle in der Küche auch, einfach super lieb. Gesprächig, aber nur dann, wenn es gerade geht. Mhm. Also das war einfach Spitzenklasse bei euch, ja. Und auch danke, dass wir den Podcast heute noch aufnehmen durften. Schön, dass du uns gezeigt hast, was dich so prägt und schön, dass es das heute noch in Anführungsstrichen bei euch auf den Teller schafft, weil ich meine, ist ja auch, manchmal hat man seine Erinnerungen und kann sich später nicht so durchringen oder schafft es gar nicht, das dann irgendwie so modern umzusetzen, dass man so diese Dinge auf den Teller schafft. Von dem her umso schöner, dass ihr das heute immer noch so auch weitergibt und diese Idee, diese Erinnerung, das, was dich so geprägt hat, dass das auch immer noch auf dem Teller landet.
Ja, gerne. Dankeschön. Merci. Ja, schön seid ihr da. Ja. Und jetzt haben wir sogar noch gutes Wetter erwischt.
Ja, genau. Also gestern, als wir angekommen sind, war der eine Tag Regen.
Küche war ein bisschen angenehmer, ja.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Gut. Marcel, ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch wieder Spaß gemacht zuzuhören oder vielleicht sogar zuzuschauen. Wer es jetzt noch nicht realisiert hat, dass wir Videopodcasts sind, der könnte jetzt dann nochmal auf Video switchen, zurückspulen an den Anfang und nochmal alles anschauen, weil dann sieht er auch, was in der Küche passiert. Dann sage ich ganz, ganz großes Dankeschön dir, Marcel. Du gehst jetzt runter wieder gleich in den Service.
Ja,
wird langsam vorbereitet für den Abendservice, geht es jetzt langsam bei dir los. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, bis dahin. Dankeschön.
Grüezi. Hat mich
sehr gefreut, ja. Dann tschüssle miteinander.
Super. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und solltet ihr auch einen Koch oder eine Köchin haben, bei denen euch interessieren würde, welches Gericht sie denn am meisten geprägt hat, dann schickt uns gerne den Namen. Wir schauen, dass wir sie für euch in den Podcast holen können. Dann wollen wir uns auch bedanken beim Großen Guide für die Unterstützung unseres Podcasts. Und freuen uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, wenn es heißt, dieses eine Gericht, der Podcast von Les Étoiles.